Bettina Schön ist mein Name, ich bin Bayerin, ich musste mir das aber abtrainieren. Nach dem Studium habe ich gedacht, wenn man Journalistin werden will, dann muss man auch mal Bayern verlassen. Bin nach Hamburg gegangen zum NDR und da fanden es alle sehr lustig, wenn man irgendwie Grüß Gott sagt oder so. Deswegen habe ich mir das abtrainiert. Man hört es, glaube ich, nicht mehr so richtig, manchmal vielleicht noch. Habe beim NDR volontiert und durfte dann da durch 20 verschiedene Redaktionen rattern als Freie und als Feste, durfte ins Ausland. Habe Korrespondentenvertretungen in Singapur, Peking, London gemacht, verstehe, glaube ich, relativ viel davon, wie die ARD funktioniert, was es auch für Vorgaben gibt, die man halt einfach technisch verstehen muss und diese riesen Logistik, um dann guten Journalismus zu machen. Und ich habe mir immer vorgenommen, eigentlich weiter zu schreiben, weil es mir so wichtig war und mir die Logistik beim Fernsehen zu viel war. Das kommt jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz, weil dann bin ich sozusagen komplett über den Schreibtisch gehüpft und habe nur noch bestellt und geplant in München beim Mittagsmagazin. Und als dann jetzt die Frage kam, Berlin, kein Mima mehr in München, in Berlin wird es weitergehen, musste ich so ein bisschen aus privaten Gründen zögern, aber beruflich hat es mich doch dann doch so gezogen, weil es die coolste Sendung in der ARD ist. Eine Stunde Magazinformat mittags, wenn überall noch was los ist, wenn man noch nicht abschließend was sagen kann, sondern man muss dabei sein, man muss es spüren, man muss den Mut haben, manchmal Themen zu vertrauen und man kann aber gleichzeitig ganz viele tolle Korrespondenten losschicken und auch genau das sagen. Man muss nicht sagen, du musst das Ergebnis bringen, sondern du kannst auch mal eine Frage aufwerfen und es darf auch mal eine Reportage sein, weil es ist nicht 1:20 in der Tagesschau, alles schon komplett abgeschlossen, sondern es können auch mal 5 Minuten Reportage sein und dann müssen wir uns unser Urteil eben selber bilden.
Dass das Mittagsmagazin aus München kam, merkte man an 2 Dingen. Erstens, weil Hansi Fischer sich das nicht abgewöhnt hatte, deutlich zu machen, dass sie aus Bayern kommt. Und zum Zweiten, dass sehr viele Schaltgespräche nach Berlin waren. Also, dass man vermuten konnte, da ist nicht ein Politiker zu faul, mal schnell ins Studio zu gehen, sondern dass dann doch ein bisschen Distanz da ist. Das war ja eine bewährte, eingespielte Tradition, dass das Mittagsmagazin aus München kam. Warum, meinen Sie, hat Ihr Intendant, also damals, jetzt sind Sie ja beim RBB, gesagt, wir opfern diese Sendung, um das Beitragsgeld anders auszugeben?
Also viele Mitarbeiter im BR würden sagen, das war ein großer, großer Fehler. Ich verstehe aber die Zwänge, die dahinter steckten, wenn man sich entscheiden muss als Intendant, gebe ich ein Auslandsstudio ab oder gebe ich eine Sendung weg? Wie mache ich denn das eigentlich? Irgendwo muss man sich entscheiden. Und das Mittagsmagazin ist jetzt logistisch nicht so reingewachsen gewesen in den BR durch diesen Sendewochenwechsel, durch diese internationale Ausrichtung. Und dadurch war es dann am Ende, was das Mittagsmagazin immer ausgemacht hat, dass es eine sehr autonome, starke Einheit war, war am Ende ein kleines bisschen auch seine Schwäche, nämlich dass man sagen konnte, wenn wir das wegtun, dann kann man das woanders produzieren, kann ein anderer Sender machen, der vielleicht gerade mehr Geld hat und es schadet uns nicht extrem rein, wenn man auf ein Papier guckt, wo irgendwie Personalgemengelagen drauf sind. Gefühlt für die Belegschaft war es eine Katastrophe. Also da gibt es ganz viele, die sagen, das war das coolste Magazin, es war immer eine tolle Spielfläche, ihr habt uns immer vertraut. Und ja, das soll jetzt auch so bleiben, auch wenn es jetzt beim RBB ist. Und klar, müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt sind wir ein bisschen mehr in Berlin, sind näher dran am politischen Betrieb. Neulich hat mein Kollege gesagt, wir sind umzingelt von Lobbyisten und vom Bundestag. Stimmt ein bisschen, aber wir sind auch echt eine starke Redaktion. Wir können Nein sagen.
CSU gestählt, also Sie kommen ja sozusagen aus einer politischen Atmosphäre, wo man ja auch nicht zögerlich war, mal anzurufen beim ZDF, sage ich jetzt in dem Fall. Aber ist Ihnen dieser Druck der Politik vertraut trotzdem, auch wenn das immer nur Schaltgespräche waren? Bringen Sie sozusagen auch ein bisschen Abwehrkampf mit?
Na, ich würde mal sagen, CSU gestählt bin ich gar nicht so, weil da war jetzt nichts. Also ich könnte nicht sagen, dass ich mal angerufen wurde mit dem Ansinnen, dass da was passieren müsste oder so. Was vielleicht manchmal ist, ist in den Köpfen von Menschen, wer irgendwie relevanter oder weniger relevant ist, dass da irgendwie Entscheidungen nicht high-end objektiv sind, klar. Ich glaube, wir bringen die Ruhe mit, nach inhaltlichen Kriterien zu entscheiden, was ist eine Nachricht, was ist ein Thema. Auch zu überlegen, können wir Themen setzen? Wie setzen wir die? Da wird es dann schon ein bisschen brenzliger, weil da sagt man nicht gleich nein, sondern man hätte ja auch gerne jemanden, der bei uns den Kracher raushaut. Und da müssen wir einfach, glaube ich, eine gesunde Herangehensweise finden, dass wir den einen oder anderen Kracher kriegen und dafür jemanden auch ins Studio holen und dass wir aber an anderen Tagen auch sagen, nö, sehen wir nicht das Thema. Ist schön, dass ihr hier schon wieder ablenken wollt und irgendwie mit dem Diesel winkt. Wir würden gerne mal über ganz was anderes sprechen.
Sprechen wir mal tatsächlich über so eine inhaltliche Ausrichtung Vorbereitung einer Sendung, die mittags läuft, wo eigentlich nur Leute zugucken können, in der Regel, die frei haben, ne? Also werktätige Menschen, die Pakete austragen, am Band stehen, an irgendeiner Supermarktkasse sitzen, werden das nicht sehen. Was wissen Sie denn tatsächlich über die Leute, die mittags Fernsehen, den Fernseher einschalten und politisch informiert werden wollen?
Also wir haben tatsächlich kürzlich, in München ist das noch passiert, noch eine Medienforschung gemacht. Da haben die auch Zuschauer besucht und die Wohnzimmer fotografiert, damit man irgendwie ein Gespür dafür entwickelt. Was tun wir denn da? Das war total interessant. Und natürlich ist es so, die meisten, die arbeiten und nicht Schichtarbeiter sind, davon haben wir viele. Also es sind, ich glaube, 100.000 Schichtarbeiter oder so. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es sind echt viele, die man identifizieren kann, dass die sich mittags in unserer Sendung politisch bilden. Darüber hinaus sind es natürlich eher Ältere. Und es gibt aber auch so eine Gruppierung von Schülern, Studenten, die Mittagszeit haben. Und es gibt zum Beispiel viele Menschen in Elternzeit, die uns gucken. Also es gibt so eine ganz vielfältige Gemengelage und da gilt es genau hinzugucken, wo ist denn so eine Mehrheit, wen wollen wir da ansprechen, wo sind aber vielleicht auch noch welche, die wir gewinnen können. Und das machen wir auch. Also klar können wir ein paar Jüngere gewinnen und klar können wir ein bisschen mehr Interaktion herstellen und die werden wir vielleicht ja auch genau mit Facebook-Nutzern oder Instagrammern, Twitterern und so weiter herstellen, indem wir Rückkanäle eröffnen. Und da ist die Hoffnung, dass wir ein paar kriegen.
Auch zeitversetztes Gucken, also zum Beispiel Klaus Kleber vom ZDF sagt, er ist immer wieder erstaunt, dass das Heute-Journal von Studenten am Vormittag danach geguckt wird, wo man ja eigentlich denken könnte, nach 12 Stunden Zeitverlauf ist das nicht mehr so interessant, sich die Nachrichtensendungen vom Vorabend anzugucken. Aber er ist dann immer besonders stolz darauf, dass er glaubt, dadurch eine Bestätigung zu bekommen, dass die Stücke doch über eine bestimmte Zeit hinaus gültig sind. Planen Sie denn auch darüber hinaus, mehr Hintergrund zu liefern oder müssen Sie dem aktuellen Reflex einer pulsierenden Hauptstadt folgen?
Nee, wir wollen eigentlich Themen setzen und klar wird es Tage geben, an denen werden wir getrieben und das merkt man auch, dass es so einen ganz krassen Live-Impuls beim Publikum gerade gibt, dem man kaum entkommt. Also selbst wenn wir sagen, wir wollen gar nicht jetzt live dabei sein, weil wir es noch nicht einordnen können bei einem, wie sich dann im Nachhinein rausstellt, ja wirklich Attentat in München, was wir ganz lange in Amoklauf genannt haben. Wenn sich das dann rausstellt und wir sind ganz lange live dabei gewesen und wussten nicht so genau, die Leute gucken es wie wahnsinnig. Da schalten Hunderttausende ein. Man kann sich dem nicht entziehen. Dem kann man sich gerade mittags, wenn überall was los ist, nicht entziehen. Aber gleichzeitig haben wir auch die Verantwortung zu sagen, nee, jetzt ist mal Schluss. Oder jetzt machen wir mal einen Break. Wir machen Hintergrund. Wir wissen genau, in 4 Wochen ist 2., 3. Lesung von einer Thematik, die wir kritisch sehen im Bundestag. Wir organisieren uns gute, hintergründige Stücke, wir bauen uns Schwerpunkte und wir laden uns dazu am Ende noch einen Politiker ins Studio ein, um das eben auch nochmal zu beleuchten. Und das sind, glaube ich, die zwei Pole, zwischen denen wir idealerweise souverän wandeln müssen.
Sie probieren eine Doppelmoderation aus. Welche Vorteile bringt das?
Also viele würden jetzt oberflächlich sagen, so wie so ein Spoiler am Auto ist cool so und es macht irgendwie was her. Ich weiß aber ja darum, wie knapp die Zeit morgens ist. Wenn man bis Mittag schon wissen soll, was man da zu den Themen sagt und auch im Geist ein bisschen drin sein muss und das Ganze ja nicht in der Redaktion entsteht, wo alle Ansprechpartner da sind, sondern die stehen vielleicht im Kugelhagel in Syrien und die sind vielleicht irgendwie in Nordnigeria unterwegs in brenzligen Situationen und können nicht immer sagen, ach so, die Moderatoren sind dran, warte mal, ich rede mal mit euch. Sondern das sind ja ganz, ganz komplexe Kommunikationsstrukturen und Produktionsbedingungen und da ist es ein Riesenvorteil, wenn zwei kluge Köpfe Zeit haben, sich auf die Themen einzulassen und Zeit haben, sich unter Umständen, wenn es dann heißt, Montagmorgen, Mensch, jetzt der Altmaier kommt doch ins Studio, dass man dann sagen kann, du pass mal auf, du machst den ganzen Schwerpunkt Trump-USA und du kümmerst dich jetzt mal bitte um Altmaier. Was wollen wir denn den eigentlich fragen? Brauchen wir noch ein kurzes Stück? Brauchen wir noch Infos? Wie kriegen wir das denn hin? Und da, glaube ich, da ist noch Luft in Richtung Hintergrund, in Richtung Substanz und die wollen wir rausholen mit zwei Leuten.
Also es ist keine Doppelmoderation, sondern eine aufgeteilte Moderation.
Wahrscheinlich in der Tendenz. Die werden schon auch gemeinsam erscheinen, die werden sich auch die Bälle zuspielen, aber die werden schon auch ihre Zeiten bekommen, einfach um Hintergrund zu recherchieren. Also wenn man guckt bei den Tagesthemen, die fangen auch morgens mit einer Konferenz an und die senden abends um 22:15 Uhr. Und die denken den ganzen Tag drüber nach, was sie da machen. Und wir fangen morgens um 7 an und machen um 8 die erste Konferenz. Und viel früher kann man auch noch gar nicht irgendwie was Neues dazu bestellen. Und um 1 wird gesendet. Und da muss es einfach schneller gehen. Und da können zwei Köpfe schon mehr denken. Und wenn die dann noch den kleinen Sidekick mitdenken und oder eine kleine Übergabe, umso charmanter.
Ich wollte Sie jetzt gerade so ein bisschen ermuntern, das alte beliebte Kreuzverhör der 60er, 70er Jahre wieder einzuführen, wo zwei Journalisten einen Politiker grillen. Das wäre ja auch zum Beispiel auch mal eine Idee, die ich mir wünsche, weil das irgendwie aus der Mode gekommen ist, tatsächlich Politiker nicht nur abzufragen interessiert, sondern eben auch tatsächlich an die Grenzen zu führen. Oder ist das nicht mehr so en vogue, dass man sagt, wir wollen, dass die auch wiederkommen zum Beispiel?
Na, das wollen wir vielleicht schon, dass die auch wiederkommen.
Weil Franz Josef Strauß ist ja wohl mal sogar verkehrt rum eine Einbahnstraße gefahren, als er aus dem Westdeutschen Rundfunk rausfuhr und völlig empört war über diese Fragen vom roten WDR-Funk, ne?
Also ich habe rein formal ein bisschen was gegen diese Grillsituation. Zwei gegen einen hat was Unfaires. So. Deswegen würde ich denken, wir machen eins gegen eins, aber kritisch darf das schon mal werden und da wird es auch Nachfragen geben und wenn dann einer nicht mehr wiederkommt, ja, so what, gibt ja noch andere. Also das wäre dann so, aber an sich kann man schon irgendwie, glaube ich, ein gutes Gespräch führen und hintergründig nachfragen, ohne dass es allzu polterig werden muss. Mhm.
Unter den Linden, Zollernhof, ZDF-Basis vom Morgenmagazin und auch Sendungen wie Maybrit Illner ist natürlich eine ideale Location, um solch ein Magazin zu machen. Aber es hat auch den Nachteil, dass hier, ich will hier keinem zu nahe treten, aber nicht wirklich das Leben stattfindet. Ne? Unter Linden ist wahrscheinlich eher, wenn man mal eine Stichprobe ziehen würde, von Touristen besucht und eben von Mitarbeitern der umliegenden Gebäude. Und das sind nicht die normalen Menschen, die Sie auch ansprechen wollen. Wie kriegen Sie denn die nun in die Sendung hinein oder die Probleme?
Also die Redaktion arbeitet ja an der Ringbahn, weil wir in den Nicht-Sendewochen sind wir immer am Theodor-Heuss-Platz bei der Messe, also Masurenallee vor Ort und kriegen da zumindest mal ein bisschen mit, was los ist. Außerdem sind wir sehr vielfältig in der Stadt verteilt, wo wir wohnen. Und das merken wir jetzt auch schon in den Redaktionskonferenzen. Wir haben einen hohen Ossi-Anteil. Ich bin dann immer so der ausgleichende Bayer, der da nicht so arg aufgeladen ist in manchen Diskussionen. Das ist wichtig, dass wir die Diskussionen haben und die unterschiedlichen Perspektiven. Und wir werden auch, was der BA bisher gemacht hat, eigene Reporter losschicken mit eigenen Stücken. Das wird schon in Berlin auch passieren. Es werden schon mehr Stücke in Berlin spielen. Und die spielen nicht in Mitte. Und die spielen nicht im Bundestag und die spielen nicht auf der Plenarebene, sondern die spielen in Neukölln, die spielen im Wedding, die spielen vielleicht mal im Tiergarten, man weiß es nicht. Da kann alles mal dabei sein und das ist uns schon bewusst, dass wir in der Bubble sitzen und da wollen wir aber das Leben reintragen. Wir wollen nicht da bleiben und uns damit schmücken, dass wir irgendwie mit wichtigen Menschen sprechen. Das ist nicht unser Job.
Nach 25 Jahren Morgenmagazin sagten beide Redaktionen, ARD und ZDF, WDR in Köln und hier im Zollernhof im ZDF, wir werden mehr Live-Schalten machen als bisher, weil auch die Technik das preisgünstiger macht. Man muss auch nicht immer mit einem kompletten Satellitenüwagen rausfahren. Sie haben angekündigt, auch sehr viel live zu machen, aber auch so eine Stücke aus Neukölln und Marzahn?
Nee, so viel mehr live wird es nicht werden, aber wo jetzt eine Schalte stand, wird vielleicht der Studiobesuch stehen. Insgesamt würde ich sagen, nee, rein quantitativ in der Sendung, wir sind ja keine Talkshow. Also es gab in der Vergangenheit tatsächlich, haben wir dann in der Redaktion auch kritisch drüber gesprochen, wie hoch ist denn der Redeanteil, wie viel Talking Heads haben wir da und was sind wir eigentlich? Und was für eine Rolle haben die Talking Heads? Und wenn die nur so einen Experten-Erklärstatus haben, da versuchen wir eigentlich eher drauf zu verzichten, weil dafür haben wir ja Fernsehen und Bilder sind prägnanter und Grafiken sind prägnanter und dann wollen wir uns schon Gedanken machen und die Sachen prägnant machen. Wenn die aber eine Funktion haben, eine Verantwortung haben, na klar, dann müssen sie ins Gespräch kommen. Und wenn einer unserer Kollegen irgendwo vor Ort ist, wo was los ist und der steht da, wo gerade was passiert ist, dann muss der auch schalten, weil dann kann er gar nicht anders, als live jetzt vor Ort zu sein. Aber diese ganzen Schalten, wie sich Journalisten ja manchmal behelfen oder wie man auch denkt, das wäre doch gut, wenn das nochmal einer einordnet, das wird nicht so viel stattfinden.
Vielleicht dann mal was zum Setting, zum Szenenbild. Hansi Fischer stand ja notgedrungen immer am Display, am Fernseher und sprach dann eben mit den zugeschalteten Menschen oder sagte schon fertige Beiträge an. Jetzt, wenn Sie mehr Leute reinholen wollen, muss man ja eine Kommunikationsebene schaffen, die sich unterscheidet. Man kann dann ja den Gast nicht vor den Fernseher stellen. Woran haben Sie gedacht und wie wird es dann aussehen, wenn es am 2. Januar losgeht?
Also was wir machen, wir haben ein Studio gebaut mit drei großen LED-Wänden. Da können ja Bilder drauf und mit denen bin ich ja unter Umständen schon im Geschehen.
Also so ähnlich wie bei der Tagesschau, bei Tagesthemen, also eine sehr stark wirkende Bildwand.
Genau, bei uns ist es ein bisschen unterteilt, dazwischen ist ein bisschen Deko, was Umschnitte zwischen den zwei Positionen erleichtert und was uns aber auch gerade für Herausforderungen stellt, weil es so einen leichten Knick hat und was macht nur unser Auge beim Gucken, wenn es da so einen Knick gibt. Das kriegen wir aber alles hin und dann wird es so ähnlich wie bei den Tagesthemen sein, unter Umständen noch ein bisschen verspielter. Wir sind ja zur Mittagszeit und eben nicht so eine abschließende Nachrichtenmagazinsendung, dass man auch über Bilder kommt oder die Geschichten über Bilder erzählt. Also wir alle erinnern uns daran, dass wir verstanden haben, was mit den Flüchtlingen los ist und was für eine Misere es ist, als der kleine Junge am Strand lag. Und das ist Fernsehen, so schlimm es klingt. Aber darüber werden uns ja Dimensionen klar. Oder was ist in Syrien los? Der kleine Junge, der diesen Bombenanschlag überlebt hatte und in diesem Sitz saß, von diesem Rettungswagen angeschnallt, war kalkweiß im Gesicht von den Splittern und ganz starre Augen. Wie schlimm ist das? Und das muss im Studio auch stattfinden können, in Maßen und immer wohl dosiert und auch nicht instrumentalisiert. Und dann machen wir Fernsehen und dann sind wir in den Situationen und dann erzählen die Moderatoren, was los ist und dann kann es losgehen.
Aber auch die klassische Sitzgruppe wird da sein, ja? Oder sieht das dann aus wie im Wohnzimmer? Also es gibt ja auch Fernsehsender, die möglichst, also gerade auch im amerikanischen Raum, die so eine Bücherwand dann hinstellen, eine Blumenvase und das schick ausleuchten.
Nee, wir stehen, wir machen kurze Gespräche, prägnante Gespräche. Wir fragen die entscheidenden Fragen. Bei uns ist keine Wohlfühlatmosphäre. Bei uns gibt es Sitzen vielleicht mal, wenn die Berlinale ins Haus rumpelt. Aber ansonsten stehen wir, sind aktuell am Puls der Zeit und fragen kurz und knackig kritisch nach. Es gibt keine Vasen und keine Bücherwände.
Wie viele Mitarbeiter werden das MIMA machen? Und welche Ressourcen nutzen Sie tatsächlich vom ZDF?
Also RBB-seitig sind wir jetzt 5 Festangestellte, 4 im Redaktionsteam, eine total geniale Teamassistentin und dazu kommen dann immer, wenn es viel Arbeit wird, also meistens in den Sendewochen, Menschen, die Stücke machen, Menschen, die sich darum kümmern, dass die Bilder im Studio gut untergebracht werden, dass die Wände geschickt bespielt sind, Menschen, die dafür sorgen, dass wir klug alle Leitungen aus der Welt in unser Studio hinein verbunden kriegen und die Stücke rechtzeitig da sind, dann wächst es so auf 15, vielleicht 20 mit Social Media und online an und dann schrumpfen wir in den Nicht-Sendewochen wieder auf 5 zusammen oder vielleicht auch mal 4, wenn einer im Urlaub ist, muss ja auch mal sein. Und das ZDF stellt vor allem im Bereich der Technik ab und an Kollegen, die dann am Zollernhof im ZDF-Gebäude bestimmte Positionen besetzen, wobei da so überwiegend wird es sogar so sein, dass die Kollegen vom RBB kommen und dem ZDF unter die Arme helfen, weil das Teil des Deals ist. Wir kriegen Räumlichkeiten gegen Personal. Konkrete Zahlen gibt es aber noch nicht. Das ändert sich auch jede Woche und das ist eigentlich ein total toller Prozess, weil es eben wächst. Es ist nicht verschrieben, es ist nicht irgendwie schon in PowerPoint reingestanzt und so muss es sein, sondern es wächst und man stellt fest, das wäre doch klug, das ist irgendwie blöd, das lassen wir mal und das entwickelt sich von Woche zu Woche.
Der 2. Januar ist aus meiner Perspektive entweder ein idealer Sendestart, weil man schon ganz genau weiß, es ist nämlich der Tag nach dem 1. Januar und da kann man sehr schön über das neue Jahr diskutieren, aber es ist natürlich auch ein ungünstiger Tag, weil da alle im Urlaub sind. Also Sie werden wahrscheinlich sehr schwer jemanden überzeugen können, zum Sendestart von der Politik vorbeizukommen. Ich weiß nicht, laufen die Planungen schon?
Die Pläne laufen schon, klar, wir machen schon Überzeugungsarbeit. Wir wollen jetzt da irgendwie schon, dass am 2. Januar es so losgeht, dass sich jemand verhält und es ist ja auch ein bisschen davon auszugehen, das sind ja bekannte Termine, die kurz danach sind, 6.1. gibt es immer ein Dreikönigstreffen der FDP, die Bayern werden ihre Fraktions- und Landesgruppensitzungen machen und da ist ja meistens schon ein bisschen Unruhe im System und das führt meistens auch dazu, dass der ein oder andere dann gerne sich schon wieder äußert. Also die vorher angesprochene Fragestellung, wer will reden und wen kriegen wir zum Reden, da sind wir schon fleißig dabei, auch für diese erste Woche drauf zu gucken, wer will denn vielleicht auch was sagen.
Andererseits ist natürlich der Tag nach dem 1. Januar, nach dem Silvesterabend und den Neujahrsmorgen durch die Ereignisse in Köln, besonders möglicherweise auch in Ihrem Fokus, dass Sie direkter, zielgerichteter natürlich gucken. Damals war, als diese Silvesternacht in Köln war, gerade München im Fokus. Alle guckten dorthin, weil dann eine Bombendrohung vermutet wurde oder sogar war. Und deswegen war tatsächlich Köln möglicherweise in so einem blinden Fleck. Wie bereiten Sie sich denn jetzt auf diese Silvester- und Neujahrsgeschichte vor? Haben Sie da ein verstärktes Team oder wie läuft das?
Na klar, wir werden schon ein paar Leute mehr sein. Wir müssen einfach noch ein paar Vorbereitungen treffen, die hoffentlich irgendwann im Routinebetrieb ganz selbstverständlich stattfinden. Und wir wollen schon auch aus Teamgründen da vorher schon mal zusammenkommen und eher kurz Silvester feiern und uns am 1. Januar treffen und nochmal gemeinsam beratschlagen. Ist das jetzt eigentlich schlau so morgen? Das wird irgendwann Routine sein und man wird irgendwie kurz telefonieren und weiß dann, passt schon alles. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Und ich glaube jetzt so, ja, man kann jetzt den Termin hochstilisieren, weil da mal was los war. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt wieder was los war. Vor, ich glaube jetzt 14 Jahren gab es mal einen Tsunami um diese Zeit. Also es kann alles kommen, wir müssen uns seelisch auf alles vorbereiten, aber wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Da sind ja viele Menschen am Werk, die Profis sind und weiter eine super Arbeit machen. Und die Kollegen in Köln gucken genauso kritisch hin wie vor ein paar Jahren und das werden sie jetzt wieder machen, wie die Kollegen in München. Was vielleicht eine winzige Lehre aus diesen Vorgängen ist. Manchmal müssen wir ein bisschen genauer hinschauen und dürfen ein bisschen weniger Pressemitteilungen zum Beispiel der Polizei glauben, weil da gibt es ja auch immer Interessen, die dazu führen, dass es manche Pressemitteilungen gibt und andere nicht. Aber im Nachhinein sagt sich das leicht. In jeder Situation ist es wieder schwierig und ist unsere größte Herausforderung mittags. Zu sagen, es gibt noch keine Pressemitteilung, aber wir wollen trotzdem schon berichten. Wie machen wir es denn?
Dann wünsche ich Ihnen toi, einen tollen Sendestart, dass Sie Ihre Ziele alle erreichen und vor allen Dingen auch Menschen erreichen, die vielleicht vorher nicht zugeguckt haben. Ja, wie gesagt, toi und wir werden das wohlwollend mit beobachten.
Danke, ich bin hier spannend.